Die Worte kamen unbedacht raus. Er hat mich geschubst. Dann sagt der andere, nein, er hat mich zuerst geschubst. Er hat mich böse angeguckt. Nein, dann sagt er, hat mich angetastet. So war es vor 30 Jahren, als vier Bubs in einem langen Stationwagen in der Gemeinde gefahren sind, zu der Schule, Klavierunterricht und so weiter. Und das war ich und meine drei Brüder. Natürlich waren die anderen drei die Bösen, ich war immer die Guten. Aber so kam es oft über den Lippen. Heute möchten wir in Matthäus 5 einen Text betrachten, der auch so ungefähr ausschaut. Aber es geht nicht unbedingt um kleine Kinder oder Teenagers. Es geht hier um allen. Es geht um ein menschliches Problem, wie wir miteinander umgehen. Gott hat eine Welt geschaffen, die vollkommen war, ohne Probleme, ohne Sünde, ohne Bitterkeit oder Bosheit oder Ängste. Aber als Sünde in der Welt gekommen ist und als die Menschen einander gesündigt haben, ist die Welt ganz kompliziert geworden. Und vielleicht vor allem in den Beziehungen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Wie gehen wir damit um, dass anderen bös mit mir umgehen? Es ist nicht so, nur so kindlich, wie jemand hat mich geschubst, manchmal schon, auch unter uns Erwachsenen, aber es ist oftmals schon ernste Sachen, wo jemand wirklich tatsächlich gesündigt hat. Und wir wissen das, wir spüren das in uns. Wie gehen wir damit um? Wir möchten heute noch eine Auslegung von Jesus, wie er die Deutung von dem alten testamentlichen Gesetz uns gibt. Was Gott wirklich gemeint hat und wie das aussehen wird eines Tages in seinem Königreich, wenn er auf die Erde herrscht. Und bis dahin, wie wir miteinander umgehen, wenn Jesus unser Herr und König ist. So fängt er an, zweimal zu sagen, was anderen über den Gesetz sagen. Ihr habt gehört ab Vers 38 und Vers 43. Aber ich sage euch. Und ich möchte diese Stelle lesen. Ich werde die zwei zusammen auslegen. Verse 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf die rechte Backe geschlagen wird, dem biete auch die anderen dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt Regen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wie ihr allein euer Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. An dieser Stelle sehen wir noch einmal, wie es so von Gott zu sehen ist mit seinem Gesetz. Die Pharisäer haben so verstanden und so es angenommen, dass das Gesetz äußerlich zu halten ist, bis zum Letzten, damit sie dann Gerechtigkeit annehmen können, haben können. Aber was Jesus sagt in Vers 20, ist, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäern weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich finde es interessant, dass Gott die vielleicht strengste religiöse Menschen der Welt so nehmen konnte und sagen konnte, eure Gerechtigkeit muss weit übertreffen die Gerechtigkeit von diesen Menschen. Weil es eine Herzenssache ist. Weil es etwas, das Gott in uns wirkt, in uns gibt. Und nicht etwas, das die Menschen von sich selbst aus allein tun können. So haben die Pharisäer so verstanden. So Jesus gibt uns diese Deutung und gibt er an dieser Stelle, fängt er mit der Liebe an. Er packt die Liebe an, wie das ausschaut. Und folgendes, weil Gott die Liebe ist, sollst du deinen Nächsten auch lieben. Weil Gott die Liebe ist, weil er eine liebevolle Vater ist, soll ich meinen Nächsten lieben. Es ist hier in zwei Teilen und wie gesagt, möchte ich zusammenbringen, schauen die Missverständnisse von dem Gesetz von beiden. Das zweite ist ein bisschen einfacher, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen, ziemlich klar, braucht nichts zu erklären. So haben sie verstanden, was Gott gesagt hat, was gar nicht in der Schrift zu finden ist, dass wir unsere Feinde hassen sollen. Aber so haben sie Gottes Wort durch Tradition, durch Weitergeben, haben sie das so missverstanden. So machen wir auch oftmals. Wir lesen was, nehmen es aus dem Kontext oder denken, dass in der Bibel steht irgendwo und dann zitieren wir das, als ob es von Gott gekommen ist. Obwohl unbewusst wir etwas nicht von Gott überhaupt vertreten. So ist dein Nächsten lieben, deinen Feind hassen. So haben sie verstanden. So haben sie gehört. Aber in erster Verse, er sagt, ihr habt gehört, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und an dieser Stelle ist doch etwas aus dem Alten Testament zitiert. Und das müssen wir schon am Anfang anpacken, weil das bringt viel Missverständnisse, wenn wir das nicht machen. Ich denke, wenn wir so eine Stelle sehen, ihr habt gehört, wenn wir das lesen, sollten wir dann neugierig sein, wissbegierig sein. Was zitiert Jesus eigentlich? War das wirklich in der Bibel? Weil es nur in den Pharisäern, in das Gesetzbuch geschrieben. Was meint ihr damit? Und das zu merken, müssen wir zu erfahren, müssen wir selber es angucken. So machen wir das zusammen als Bibelforscher in 2. Mose, Kapitel 21. Dann möchten wir genau sehen, was gesagt wurde und wie das falsch missverstanden wurde. In 2. Mose 21. 2. Mose 21 kommt gleich nach 2. Mose 20. Habt ihr das gewusst? Und in Kapitel 20 ist das bekannteste Stelle die 10 Gebote. Und das ist kein Zufall, weil die 10 Gebote sind stichpunktmäßig 10 von den wichtigsten von Gottes Gebote. Und in die Verse danach ist gar nicht so aus einfach eine ganz andere Spur. Es ist eigentlich eine Auspackung für die 10 Gebote, so wie Fälle, so Gerichtsfälle, wie das ausschauen könnte im Leben, in der Gesellschaft, in Israel. Wie das zu interpretieren war in Israel in der Zeit, weil Gott ihr Gott war. Gott ist es anders wie unsere Kultur, wo es teils nicht ganz, aber wo die Kirche und Obrigkeiten teils getrennt sind, war eigentlich die Obrigkeit und Gott die Kirche zusammen. Es war absolut zusammen. So war es unter Gottes Herrschaft. Und so gibt es für Israel viele Gesetze, die für die Gesellschaft und für die Menschen gegolten haben. Und das müssen wir verstehen, wenn wir das lesen, dass es so war in dem Zusammenhang. So, ich möchte 2. Mose 21, Vers 22 bis 24. Es sagte, wenn Männer sich raufen, und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht. Nehme ich an, er meint, dass das Baby früh geboren wird. Aber kein weiterer Schaden entsteht. So muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt. Und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Nun, er spricht hier von einem besonderen Fall, wo zwei Männer kämpfen, sie raufen. Und eine schwangere Frau ist so auch, vielleicht auch unabsichtlich, aber ist betroffen. Und das Baby ist früh geboren, gefährdet. Okay, wenn ein Baby früh geboren ist, vor allem wenn es keine medizinische Behandlung gibt, ist das Baby gefährdet. Was passiert, wenn so was passiert? Also wenn es keinen Schaden gibt und das Baby wächst, so unser Sohn war früh geboren, Caleb, es geht ihm gut. Okay? Es kann passieren. Kein Problem, es geht weiter. Es gibt hier nur ein Geldbuße. Aber sagen wir mal, dass das Baby verhindert wird oder sogar stirbt. Was dann? Gott spricht hier eigentlich von das Recht von ungeborenen Kindern. Dass wenn sowas passiert, dass es doch eine Strafe, ernstere Strafe auszuüben war. Wir sprechen nicht von Israel, okay? Wir sprechen nicht von unserer Regierung, unserer Gesellschaft, aber das ist, was Gott hier sagt. Okay? Wir dürfen nicht das wegschauen, es ist einfach, was er hier sagt. Und Israel sagt, das ist auch für uns auch nützlich. So, was passiert, wenn das Baby Schaden gibt? Also sollte die Strafe nicht nur Bußgeld sein, sondern sollte mehr als das. Wir müssen verstehen, er spricht hier nicht von persönlichem Kontakt mit Menschen, wo jemand Böses, was jemand persönlich tut, okay, jemand geschubst hat. Okay. Wir sprechen hier von einem Strafjustizsystem. Es gibt anderen Stellen, zum Beispiel in 3. Mose 24, Vers 20, wo er spricht von Recht, von Gericht, in anderen Parallelstellen, wo es von Richter spricht. Das ist wirklich hier um Strafjustizsystem. Und auch in der Gesellschaft. Nun, was er hier sagt, ist etwas Wichtiges und ich möchte das historische Zusammenhang kurz erklären, damit wir dann einen klaren Blick haben, was genau er hier meinte. Es war so, so haben wir entdeckt, von den Gesetzen von Hammurabi, von den Kanaaniten zum Beispiel, dass die Gesetze nicht immer recht waren, richtig waren oder gerecht waren. Wenn jemand reich war und ein, sagen wir mal, die Frau von einem armen Mann beschädigt wird oder das Kind stirbt, musste er nur sowas an Bußgeld bezahlen. Er durfte, ja, nur ein bisschen weniger Geld in der Tasche, ging weiter. Umgekehrt, wenn der reiche Mann seine Frau betroffen wird und ein armer Mann das getan hatte, konnte es schon viel straffer sein, strenger sein. Es ist da nicht Gerechtigkeit in dem Länder. Was wir hier sehen, ist umgekehrt von dem, was wir aus dem Zusammenhang wahrnehmen von der Stelle. Der Stelle, oftmals denken wir, es klingt ja ziemlich kalt, primitiv, vielleicht sogar lieblos. Aber was wir hier eigentlich sehen, ist ein fortgeschrittenerer Gesetzsystem aus dem, was in der Zeit zu finden war. Und zwar Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person. Ein Mann, der reich war, durfte nicht einfach frei laufen und nur ein kleines Bußgeld bezahlen, wenn er in Bosheit auch unabsichtlich ein Kind tötet durch sein Raufen. Er musste bezahlen. Und zwar die Strafe war nicht nur Geldbuße, sondern es muss dann entsprechend die Kriminalität, was geschehen ist, die Straftat gegeben. Gott wollte hier sagen, im Kurzen, es gibt Gerechtigkeit, die herrschen soll im Land. Nun, Wir alle, das ist ein großes Missverständnis von dieser Stelle. Wir alle haben gedacht, ich auch, wenn wir das lesen, denken wir, okay, wenn jemand, sagen wir mal, das frühe geborene Kind so ein Hand nicht hat und nicht benutzen kann, dann muss der Straftäter seine Hand verlieren. So gibt es zum Beispiel in muslimischen Ländern. Aber das ist nicht wirklich, was hier gemeint ist. In dem Zusammenhang ist es so, dass es spricht hier von einer gerecht entsprechend Strafe für die Straftat, wie schlimm wie es war. Das kann man schnell sehen in den Versen danach. Du findest nie in der Schrift, wo jemand seine Augen verloren hat und dann die Augen wird rausgerissen von dem anderen. Das findest du nicht. Wenn du das findest, sag mir Bescheid. Okay? Und auch hier spricht er eigentlich in der Augen eines Sklaves, Vers 26, verloren wird. Er durfte nicht den Augen von den anderen ausreizen. Du siehst schon im Zusammenhang in die Verse danach. Es war nicht der Fall. Gott spricht hier von Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person. Ich hoffe, dass es uns hilft, das wahrzunehmen, was sie hier sagt. Ob das uns gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber das war Gottes Wille für Israel in ihrer Gesellschaft damals in Israel. Nun, was haben die Pharisäer damit gemacht? Das ist das Problem, was wir eigentlich vielleicht auch mitgeerbt haben, unabsichtlich, dass wir auch denken, okay, dann meint Gott im Alten Testament, wenn jemand das mir macht, darf ich das Gleiche machen. Das ist nicht, was er sagt. Aber so haben die Pharisäer das gesetzlich interpretiert. Auch aus dem Grund gibt Jesus die Erklärung, so ist es nicht. Die Strafe muss den Straftat passend sein, das war die Deutung damals im Alten Testament. Und Jesus sagt, und das war dann übertragen in persönliche Beziehungen, wenn jemand mich schubst, dann darf ich ihm zurückschubsen und wir wissen, wo das geht, wo das hinkommt. Es wird nicht aufhören, ne? Eine schubst den anderen, eine schubst zurück. Okay, jetzt ist alles gut. Ja? Können die Hände schütteln, ist alles in Ordnung. Nein. Und schubst mehr. Und dann schubst ein bisschen mehr und dann kommt der Schläger raus und so weiter. Ne? Das bringt nichts. Jesus sagt, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen. Sondern, wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und so weiter. Die sind drei Beispiele. Drei Beispiele. Eins auf einer persönlichen Basis, eins gerichtlich und eins auch, wenn man mit Obrigkeiten, wie man mit Obrigkeiten umgehen soll. Auf der persönlichen Ebene biete die andere Backe, wenn jemand die Backe schlägt. Im Judentum war es eine Beleidigung, als Beleidigung angenommen, wenn du jemand auf den Backe mit dem rechten Hand schlagen würdest. Das war eine Beleidigung. So können wir es auch annehmen. Beleidigungen. Wurdest du beleidigt irgendwann mal? Hat jemand böse über dich geredet? Böse dich angesprochen? Etwas Böses über dich gesagt? Als ob du ein schlechter Mensch bist, schlechte Motiven hast? Jesus sagt, wenn jemand dich beleidigt, wenn jemand dich auf die rechte Backe schlagen wird, biete auch die andere dar. Ist das unsere Natur? Wenn du beleidigt bist, bist du gern wieder beleidigt? Was ist deine Natur? Aus der Natur heraus, aus dem Bauch heraus, du willst dich verteidigen. Und vielleicht, wenn du wirklich schlecht darauf bist, oder manchmal für mich vielleicht einfach normal in meinem Fleisch, ne? Also will ich auch zurückbeleidigen oder irgendwie raffiniert beleidigen, dass die andere das fast nicht sagen kann, dass sie beleidigt haben, aber trotzdem fühlen sie sich beleidigt. Das ist unsere fleischliche Natur. Jesus sagt nein. Biete die andere dar. So sieht es aus in seinem Königreich. Auf der persönlichen Ebene. Auf der gerichtlichen Ebene. Vor Gericht, sie durften den Untergewand nehmen, als Pfand. Aber nach dem Gesetz im Alten Testament sehen wir auch hier Gottes Güte, sagt er, dass sie verpflichtet war, das Untergewand zurückzugeben wegen der Kälte. Das im Abend, es muss zurückgegeben werden. Aber sonst würden sie kalt sein. Gott hat das bestimmt in seine Gesetz gegeben, damit es nicht jemand beeinträchtigt. Von dem Gericht. Dein Untergewand durften sie verpflichtet übernehmen. Aber Jesus sagt, hey, wenn jemand deine Untergewand nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Das war den Obergewand. Das war was man wirklich schwer braucht im Winter. Er sagt, gib ihm das auch. Oder biete ich ihm das an. In Bezug auf den Obrigkeiten. Mach mehr als verpflichtet. Das frühere persische Königreich hat eine schnelle Kurierdienst aufgerichtet. Ganz schnell, damit Nachrichten schnell zum König kommen könnten, was in dem Kriege passieren sind. Um das so schnell wie möglich zu machen, haben sie ein Gesetz erlassen, dass die Bote oder der Staatsdiener berechtigt war, einen privaten Bürger oder sein Pferd zu beschlagnahmen, damit er schnell hinkommen konnte. Das war unter dem Persischen Reich früher und das war auch dann weiter in dem Römischen Reich übertragen. Sie durften laut dem Gesetz, die Soldaten dürfen römische Bürger verpflichten, eine römische Meile lang mit denen zu laufen, in ihre Kriegswaffen oder ihr Gepäck, Koffern, Rucksack, was auch immer sie machen wollte, zu tragen. Eine Meile. So stell dir vor, du bist Bauer, okay, und du bist auf dem Felder, du versuchst die Ernte reinzubringen, bevor die Kälte kommt, bevor der Regen kommt, es ist fast Abend, und dann siehst du, ach, da kommt dein Kohort. Oh nein. Wenn sie mich sehen, ich muss denen helfen. Also stell dir vor, du bist Jude und du musst dieser heidnische Soldat dann helfen. Diesem hochbesteuertes Land, diese Soldaten, die viel Übel gebracht hatten, viel Krieg, unter ihren Herrschaft, unter ihrer Macht. Und dann musst du ihm helfen und sein Gepäck tragen, damit er zu dem Krieg schneller kommen kann. Der Mann stinkt, er fluchtet über deinem Gott, macht sich lustig über dich, wie schlimm die Juden sind, wie die Hunde sind, was weiß ich. Und du musst eine Meile lang das ertragen. Schwer, gell? Was sollten wir dann machen? Mache ich meine Pflicht? Lass es auf der Straße? Spucke in seinem Gesicht und gehe nach Hause. Jesus sagt, wenn du verpflichtet bist, eine Meile mit ihm zu gehen, geh zwei. Wir sehen hier, wir sprechen von gar kein normales Königreich. Wir sprechen von etwas, das Jesus von dem Herzen verlangt und was der normale Mensch gar nicht tun kann. Vor allem gerne. Vielleicht würde jemand das gesetzlich nehmen und sagen, alles klar, dann mache ich das. Und dann ist ganz still die ganze Zeit, nimm den Gepäck. Okay, ich habe es frei gemacht, lass es. Okay. Er hat das trotzdem nicht gemacht, nicht in seinem Herzen, war er gar nicht dabei. Jesus spricht von etwas, das in den Herzen stattfindet. Er spricht von einer unbegründeten, meine ich menschlich gesehen, Liebe für Menschen, die wir hassen würden, die gar nicht zu lieben sind. Deswegen in den nächsten Verse spricht er von Feinde lieben. Feinden lieben. Er sagt, liebt eure Feinden statt hassen, was unsere fleischliche Natur gern hat. Liebt ihnen. Zeigt ihnen Liebe. Und er sagt, in diesem Stelle spricht er von einer Art, wie wir denen lieben. Wenn wir denen lieben, dass wir für sie beten. Wenn jemand böse mit dir ist, böse dich anguckt, und das klingt kindlich, aber wir wissen, die Augen kann vieles kommunizieren. Wenn jemand dir böse anguckt, bist du bereit, die Person zu segnen, statt fluchen? Wir sprechen ja nicht von einer vorgespielten Liebe, um die Person ein Schuldgefühl zu verursachen. Okay? An der Stelle, das heute gelesen wurde, der feurigen Kohle auf dem Haupt, wir sprechen hier nicht von etwas, der einfach brennt. Oh Mann, er war so liebe zu mir, jetzt muss ich... Ja, so ist es nicht. Die Absicht ist nicht, um die andere Person ein Schuldgefühl zu geben. Okay? Das verstehen wir oft so. Okay? Und ich bin schuldig auch daran gewesen, Liebe zu zeigen, damit die anderen ganz schlecht fühlt. Also das ist eigentlich nicht Liebe. Also letztendlich würde ich der andere Person ja ein unangenehmes Gefühl geben, oder? Lass uns ganz ehrlich sein. Jesus sagt, dass wir für sie beten. Es ist nicht eine ungeheuchelte Liebe. Es ist nicht der Person seinen Platz zuweisen. Zeig ihm, ich bin der Gute, du bist der Schlechte. Von oben herabschauen. Sondern, dass es denen gut geht. Dass wir für sie beten. Wir beten nicht wie die Jünger, die zwei Jünger, die gebetet haben, die Jesus gewünscht hatten, dass Feuer aus dem Himmel kommt auf dem Samaritern und ihren Dorf, weil sie nicht Unterkunft geben wollten und denen verweigert hatten. Nein, so ein Gebet nicht. Er spricht hier von für die beten, damit sie gesegnet werden, damit es denen gut geht. Wenn jemand so böse handelt oder was zugespitzt sagt, und es sticht in deine Seele. Geh auf die Knie und denk darüber nach. Hab Folgendes von einem Prediger gehört. Denk darüber nach, wie dein verfallenes Verhalten, vielleicht dein Verhalten, die böse Reaktion verursacht haben können. Manchmal sind wir auch teilschuld daran, dass jemand böse uns das was sagt. Das ist unsere Verantwortung, einerseits. Andererseits überleg, wie die andere Person in ihre verfallene Natur leidet. Und wirklich im Herzen, weil sie so Böses dich angucken oder was sagen, eigentlich zeigt wirklich ein Leid in ihrem Herzen. Und vor allem vielleicht, wenn sie noch nicht Jesus kennen, kann Christen auch sein, aber wenn jemand Jesus noch nicht kennt, sie können fast nicht anders. Sie sind Sünder. Ohne Jesus können sie nicht. Und ohne Jesus, wenn sie sterben, müssen sie die Hölle erfahren. Und dass wir so denken, statt ich bin beleidigt. Wie hat es mein Leben beeinträchtigt oder schwer gemacht? Und wenn wir so eine Haltung haben, wenn wir so merken können, wo das Schmerzen wirklich verursacht ist, weil ich stolz bin, weil ich an mich denke, weil ich denke, dass ich irgendwie was besser verdient habe, weil ich eigentlich ein guter Mensch bin und er oder sie böse. Statt sollten wir denken, nein, eigentlich braucht diese Person genau wie ich Gnade. Und du bist in dem Moment die Quelle für diese Gnade. Du betest für sie. Dann wirst du langsam zu einem liebenden Gebet, zu einem Gebet, das wirklich der Person segnet, statt fluchtet. Jesus hat nicht nur sowas von seinem Untertanen gefordert. Er hat es auch selber gelebt. Und auf dieser Erde, ja, vielleicht so ungefähr 2 Jahre später, hat er auch so gehandelt, als seine Mörder ihm auf dem Kreuz festnagelten. Als sie sicherlich ihm, dem wahren Gott, verfluchtet hatten, als sie dem Nageln durch die Hände, durch die Füße geschlagen haben. Aber Jesus hat zu seinen Feinden, hat für sie wiederholend gebetet. Wir sprechen hier nicht von einem einmaligen Gebet, Vater, vergib denen, sie wissen nicht, was sie tun. Die Bibel sagt, wie das da geschrieben ist, ist eigentlich, er hat mehrmals gesagt, er hat wiederholend gesagt, Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Und so hat er in dem Moment für seine Feinde gebetet. So eine Liebe. Und wir wissen, dass nur Gott so eine Liebe geben kann. Das findest du in 1. Johannes 4. Wir können nur lieben, wenn wir seine Liebe, Gottes Liebe erfahren haben und angenommen haben, dass wir uns bekehrt haben, dann ist die Liebe Gottes in unserem Herzen gegossen und können wir anderen lieben. Und das wissen wir, aber Gott gibt uns, er spricht uns jetzt in diesen letzten Verse unseren Willen an. Er spricht unseren Willen an und gibt uns Erklärungen, warum wir das machen. Weil in der Tat, ich denke, wir alle sitzen hier und wir alle wissen, dass es richtig ist. Ich denke, die meisten von uns streben nicht dagegen. Wir wissen, dass es wahr ist. Dann muss ich sagen, er spricht hier nicht, dass wir so, so Leid uns wünschen müssen. Okay. Paulus hat auch gefluchtet, ist entflohen in der Stadt, in Damaskus, als sie ihn festnahmen wollten. Also, das war nicht ungeistlich von ihm, das zu machen. So, wir sprechen nicht von Dummheit, wir sprechen hier aber von einem von Herzen voller Liebe für andere Menschen, auch wenn sie was Böses uns tun. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Fälle hier in der Stelle. Aber was sind die Gründe? Gott gibt uns klaren Gründe. Er spricht unseren Willen an. Und hier geht es ein bisschen los. Er spricht zu uns ganz direkt und gibt uns Gründe, Erklärungen, warum wir das machen. Er sagt, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid und so weiter. Was wir hier finden in den nächsten Verse, ist, dass wir anderen unsere Feinde lieben sollen, wegen der Familienähnlichkeit. Wegen der Familienähnlichkeit zu unserem himmlischen Vater sollen wir unsere Feinde lieben. Ich möchte euch das kurz zeigen. Er sagt, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Das werde ich Ihnen kurz erklären. Aber in den nächsten Verse spricht er von dem, dass unser himmlischen Vater, Vers 28, dass wir vollkommen seid wie unser himmlischen Vater. Er spricht von 47, von unseren Brüdern. Wir sprechen hier von einer Familienähnlichkeit, weil wir Gott gehören, weil wir seine Kinder sind, sollten wir diese Liebe haben. Und der Schlüsselsatz ist, was er hier sagt. Wir sollen beten für unsere für denen, die uns verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wenn ich meine Feinde liebe, dann werde ich zu einem Sohn Gottes kommen? Werde ich das? Ist das möglich dann? Das ist nicht, was er hier meinte. Er spricht, dass wir, wenn wir uns so verhalten, wenn wir unsere Feinde so lieben, so verhalten wir uns wie seine Kinder. So zeigen wir, was wir sind, dass wir seine Kinder sind. Die Bibel macht es klar, dass durch Werke werden wir nicht Gottes Kinder sein. Das ist unmöglich. Aber durch gute Werke werden wir zeigen, was wir sind, wenn wir Jesus gehören. Und mit dem Sinn lese ich das. Betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Wir zeigen unsere Familienähnlichkeit. Es gehört dazu, dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass du dich verhältst wie dein Vater. Unsere Kinder zum Glück schauen viel wie ihre Mutter aus. Aber es gibt auch in unserer Familie leider auch manche Vaterähnlichkeiten von meinen Kindern. Okay? Das ist normal. Die Kinder schauen wie der Vater aus. Das ist interessant. Die Söhne vor allem, sie laufen auch, sie gehen auch wie ihren Vater. Habt ihr das bemerkt? Es ist wirklich so. Also ist auch bei meinem Vater der Fall gewesen. Also es gibt Ähnlichkeiten, wenn er dein Vater ist. Vater mit Söhne. Okay? Ich habe mich nicht wirklich Gedanken gemacht, wie die Töchter so laufen. Ich weiß nicht, ich hatte nur Brüder. So vierte Brüder und ich, so. Aber gut, es ist wirklich so mit Söhnen und Vätern. Und so ist es auch hier. Es gibt Familienähnlichkeiten. Wenn es Vater und Sohn ist, dann sieht der Sohn, verhält der Sohn wie der Vater. Und wenn du neu geboren bist, wenn du der göttliche Natur bekommen hast, dann sollst du dich auch so verhalten. Damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. So, die Familienähnlichkeit. Wie dein Vater ist, so sollst du auch. Der Vater schenkt Regen und Sonne nicht nur auf dem Gerechten, sondern auch auf den Bösen. So ist das dumme Beispiel, dass die Sonne scheint hier draußen, wir genießen die Sonne, aber wenn man, was weiß ich, 300-400 Kilometer oder Meter weiterläuft, wenn jemand nicht im Gottesdienst kommt und die Rollo aufmachen, ist ganz düster bei denen, ne? Die Wolken, es regnet, es ist schlimm, aber bei uns gibt es Sonne, gell? Nee, ich denke, wenn du ein paar hundert Metern weiterläufst und jemand gar nicht an Gott glaubt, sie genießen auch die Sonne, genau wie du und ich. Weil Gott so gnädig ist, so voller Liebe ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. So ist dein Vater. So sollst du auch mit deinen Feinden umgehen. Noch ein Grund. Das überrascht uns ein bisschen vielleicht. Nicht nur wegen der Familienähnlichkeit, sondern auch wegen des Lohns. Er sagt, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Also was ist das für was Schönes, wenn du deine Freunde nur liebst? Okay? Das ist normal. Die dich gern haben, dann suchst du die aus und ihr macht was zusammen und sprecht miteinander, aber die anderen... Weichen wir ab von denen, machen wir einen großen Bogen, damit wir nicht mit dem Nachbarn reden müssen. Und mit dem Mitarbeiter. Okay. Wir sollten auch Liebe denen zeigen. Es bedeutet nicht, dass wir gleiche Zeit mit jedem verbringen müssen. Das ist nicht, was er hier sagt. Er spricht hier von, wenn jemand böse mit dir umgeht, dass du nicht mit Bösen vergeltet, sondern ihm liebt. Sie liebt. Und für sie betet. Und auch drittens, wegen der Familienähnlichkeit, wegen des Lohns, auch weil es anders ist aus dem früheren Leben. Man sagt, wenn ihr allein oder Brüder grüßt, was tut ihr besonders? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe. Das ist normal. Wenn du Jesus bekommen hast, angenommen hast, wenn du eine neue Natur hast, dann sollst du dich anders verhalten. Das gehört dazu. So ist diese Familienähnlichkeit. Und es gibt einen Lohn. Es gibt Belohnung, wenn wir so machen. Sowohl im Leben, weil man merkt, dass man wirklich für Gott mit Herzen getan hat, um ihm zu gefallen, um ihn zu verherrlichen. Das ist ein Lohn, Geschwister. Also es ist nicht anders, wie wenn mein Sohn den Rasenmähen macht und es gut macht und ich sage, schön gemacht, gut gemacht. Und wenn er das hört, ist es eine Art Lohn. Das ist eine Bestätigung. Denkst du, dass dein himmlischer Vater das nicht gibt? Und wartet, bis du im Himmel bist und sagt, naja, er kriegt das erst in 40 Jahren, wenn er in den Himmel kommt. Also es gibt schon eine Art Lohn, das man erfährt, wenn man was für den Herrn tut, um ihn zu verherrlichen. Dürfen wir das annehmen? Du darfst deine Gewissen befreien, das anzunehmen, weil dein himmlischen Vater das gibt, in seine Güte. Und auch, weil du anders bist. Nun, kommt er zum Schluss. Er kommt eigentlich zum Ende dieses Teil von dem Gesetz selber. Und er gibt diesen Hauptsatz. Er sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater ist. Nun, vielleicht hast du das irgendwann gelesen, hat dir bange gemacht. Na, jetzt muss ich vollkommen sein. Wie schaffe ich das? Was hat Jesus hier gemeint? In dem Zusammenhang kann ich mir gar nicht vorstellen, Jesus meinte, dass es uns irritieren soll, dass es uns fertig machen soll oder dass ich das einfach übersehe, wenn ich Jesus schon angenommen habe. Und ich möchte klären kurz, was ich hier meinte. Wir lesen das Wort vollkommen. Wir denken etwas Perfektionismus. Wir denken perfekt. Sündlos. Nicht mehr ein Fehler. Fehlerlos. Aber das ist hier nicht im Sinn, was er meinte. Er spricht von Vollkommenheit. Er spricht hier von einer Art voller Mannesreife. Dass man wie ein Baum, wenn es klein ist, dass es wächst und dann wird es die volle Größe erreichen. Er spricht hier von einer voller Mannesreife. Was Gott hier sagt und vor unseren Augen bringt und stellt, ist, dass wir auch diese Mannesreife haben wollen. Dass wir auch in seine Kraft danach streben. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich denke, die Beispiele von den menschlichen Beziehungen ist nicht verkehrt. Wie ein Vater mit seinem Sohn, dass der Sohn sein Vaters Vorbild sieht und danach nachahmt, so leben will. So sagt Jesus aus. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und das Begriff allein gibt ihm den Zuversicht zu sagen. Er spricht hier nicht von etwas, das von einem lieblosen Gott ist, sondern er spricht von seinem himmlischen Vater. Er spricht von einer Beziehung. Und mit dieser Beziehung, weil du diese Beziehung mit Gott hast, suchst du auch, so wie ihm zu sein. Nun zum Schluss. Ich habe lang geredet. Ihr habt lang zugehört. Wie machen wir das? Wie ist das möglich? Ich möchte nur ein paar praktische Tipps geben, Gedanken. Wie mache ich das? Wie kann ich meinen Nächsten, meine Feinde sogar lieben? Ja, du bist in Arbeit. Jemand sagt dir, vor allem Kollegen, wie schwachsinnig du bist, wie dumm du etwas gemacht hast. Und gleichzeitig sagen sie, wie du einen großen Fehler gemacht hast, du als Christ. Und sie haben die Fehler aufgehoben, aber du weißt die Wahrheit, du weißt, dass du wirklich nicht den Fehler gemacht hast. Wie gehst du damit um? Wirst du dann gleich dich verteidigen und sagen, nein, eigentlich hat derjenige den Fehler gemacht. Geht es um deine Ehre? Du fühlst dich angegriffen. Du wirst ja wirklich benachteiligt. Ein Nachbar. Du versuchst friedevoll in der Nachbarschaft zu leben. Aber dann kommt dein Nachbar und schimpft mit dir, weil dein Auto auf der Straße geparkt ist und ein bisschen zu nah an dem Bürgersteig, auf dem Bürgersteig geparkt ist. In dem Moment es ist es wirklich wichtig, dies aus geistlich auseinanderzusetzen. Warum bin ich eigentlich beleidigt in diesem Moment? Warum nehme ich das böse an? Letztendlich ist es nicht, weil ich große Sorgen habe um den Nachbarn. Höchstwahrscheinlich ist es nicht wegen Gerechtigkeit oder Gottes Ehre. Na, lass uns ehrlich sein, es geht um mich in dem Moment. Und was Jesus dann gesagt hat in Matthäus 16, ist uns wichtig, dass wir lernen, uns selbst zu verleugnen. Dass wir das abgeben. Lass das schon stehen, weil du dich selbst verleugnest. Es geht nicht um dich. Überleg mal erst, bevor du antwortest, bevor du überhaupt eine fleischliche reagierst oder was Schlechtes machst, überleg mal, wie viel Stolz, wie viel an dein eigenen Ego, dein eigenen Ich du denkst und wie es dein Leben bestimmt. Vielleicht hast du nicht Zeit in dem Moment, aber vielleicht danach erst. Ich muss sagen, das ist mir umso mehr bewusst worden in den letzten Wochen. Wie viel mache ich aus meinem eigenen Willen, nach meinem eigenen Ich? Es ist gewaltig, wenn du es wirklich überlegst. Oder vielleicht bist du anders als ich. Es kann sein. Überleg mal in den letzten Tagen. Wann warst du wirklich irritiert, geärgert? Mal warst du zornig, ausgeflippt, geärgert mit deinem Ehepartner, mit deinen Mitarbeitern. Höchstwahrscheinlich wirst du feststellen, es ging um dich. Es ging nicht um, was sie böse gemacht haben. Es kann zwar sein, dass sie Böses was getan haben, aber du, in deiner Reaktion, war das wirklich richtig. Nun sollten wir dann diese Situation hinterfragen. Warum solche Spannung? Warum gibt es solche Probleme überhaupt? Weil es in dieser Welt so viel Sünde ist. Wie gesagt, hat Gott so eine Welt nicht geschaffen, aber Gott, Satan, hat denen ins Herzen gesprochen und sagt, du hast das besser verdient, das, was Gott in seine Güte dir gibt. Du sollst was besser haben. Und so fing es an, mit den Menschen an sich selbst zu denken. Alle Unglück, Unzufriedenheit, Bosheit stammt aus dieser Quelle. Aus dieser Trennung von Gott. Für die Unzufriedenheit in meinem Herzen kann ich einem anderen die Schuld nicht geben. Ich bin selber schuld. Ich bin Sünder. Und das müssen wir wahrnehmen. Und deswegen, wenn wir das machen, dadurch können wir erst zum Kreuz kommen und merken, was Gott in Jesus getan hat. Und dass er in dieser Welt gekommen ist und hat sein Ego, sein Recht zur Seite gelegt, damit er für meinen Egoismus, mein Stolz sterben konnte. Das finden wir in Philipper 2. Und in 1. Petrus 2 sagte er, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Es ist in Ordnung, Geschwister, wenn du ungerecht behandelt bist, das Gott zu übergeben und sagen, Gott wird richten. Das ist geistig. Jesus hat es selber gemacht. Gott richtet. Und du kannst es loslassen, wie der Josef aus seinen Brüdern, nach dem Vater gestorben ist, also okay, jetzt geht's los. Und haben sich bei ihm entschuldigt. Und Josef sagt, hat nicht gesagt, passt schon, alles gut. Ich stehe es wirklich, ich habe vergessen, was sie gemacht hat. Was getan? Nee, Josef hat gesagt, bin ich in Gottes Stelle? Es sagt im Kurzen, Gott wird euch richten. Er passt gut darauf. Ich kann es loslassen. Das kannst du, Bruder oder Schwester, nur im Glauben, dass Gott das macht. Liebst du Gott? Weißt du, kennst du die Liebe Gottes? Dann sollst du deine Nächsten lieben wie dich selbst. Sollst du die Liebe Christi zeigen, damit du zeigen kannst, beweisen kannst, was du als Sohn, als Tochter Gottes bist. Dass du deine Familienähnlichkeit auch so auslebst. Lass uns Gottes Gnade, um Gottes Gnade bitten, so zu leben, als seine Kinder, bis er wiederkommt und bis er in seinem Königreich ausrichtet auf diese Erde. Wir wollen beten. Lieber Herr, dein Wort ist wahr.